Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Einen Reisesommer, wie wir ihn noch nicht hatten, erleben viele zurzeit. Wie wäre es mit ungewöhnlichen Ferien um die Ecke? Sie hören gleich Vorschläge für den Katzensprungurlaub. Außerdem im Programm: wenig erfolgreich, von der Hürde in Nordrhein-Westfalen eine barrierefreie Wohnung zu finden. Übermorgen wird in Brüssel über Bleischrot für die Jagd abgestimmt. Zieht Deutschland bei den geplanten Einschränkungen nicht mit? Gift fürs Ausland? Nichtregierungsorganisationen fordern einen Exportstopp für verbotene Pestizide. Dazu ein Gespräch mit Susanne Haffmanns vom Pestizidaktionsnetzwerk PAN. Und im Verbrauchertipp: Überschwemmung durch Starkregen. Wie schützt man sich vor Landunter im Keller? Das Virus macht keinen Urlaub. Eben informierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zusammen mit Lothar Wieler, dem Leiter des Robert-Koch-Instituts, in Berlin über das Reisen in Zeiten der Pandemie. Was sie zu sagen hatten, erfahren Sie gleich in den Informationen am Mittag. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln soll seit heute eine Maskenpflicht auch im Freien gelten. Wie also ist Urlaub mit der Virusgefahr? Tolle Ziele und gute Ferienmöglichkeiten sind manchmal nur einen Katzensprung entfernt. Anregungen für einen umweltverträglichen Urlaub um die Ecke von Felicitas Böselager.
Ein Geräusch, das auch in der Ferienzeit seit Corona seltener zu hören ist. Lange war Deutschland Urlaubsweltmeister. Ferien im eigenen Land zu machen, galt häufig als spießig oder verstaubt. Ein Image, das sich schon in den Jahren vor der Corona-Krise geändert hat, sagt Petra Thomas vom Forum Andersreisen.
In Deutschland ist gerade auch im nachhaltigen Tourismus eine Menge passiert. Viele der Bundesländer haben angefangen, interessante Reiseprodukte selbst zu entwickeln. Die Hotels haben sich verändert. Bei Reisen, die länger als 5 Tage dauern, also nicht bei den Kurzausflügen, waren immerhin schon im letzten Jahr 26% aller Reisen in Deutschland. Das heißt, nicht nur das Ausland lockt, sondern eben auch durchaus deutsche Gefilde.
Eine Zahl, die in den kommenden Monaten vermutlich zunehmen wird. Das täte dann nicht nur dem seit der Krise gebeutelten deutschen Tourismus, sondern auch dem Klimagut. Jedenfalls solange die Touristen aufs Fliegen in Deutschland verzichten, sagt Marcella Müller, Redakteurin von Katzensprung Deutschland.
8% der CO2-Emissionen weltweit gehen auf den Tourismus zurück. Ungefähr 70% der CO2-Emissionen des Urlaubs gehen auf die An- und Abreise zurück. Das zeigt natürlich, dass es ein recht hoher Anteil ist. Das heißt, wer nachhaltig reisen möchte, macht schon mal sehr viel richtig, wenn er eben nicht ins Flugzeug steigt.
Und auch am Ziel öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Aber wohin kann die Reise in Deutschland gehen? Petra Thomas weiß gar nicht, wo sie anfangen soll zu erzählen. So viele Vorschläge hat sie.
Tatsächlich gibt es ja wunderschöne Naturräume in Deutschland, von dem Erlebnisraum Wald über Seenplatten, über Flusslandschaften, über Berge. Hat man zumindest landschaftlich ja die ganz große Vielfalt und kann von Entspannung bis sportlich aktiv alles machen. Daneben gibt es unglaublich viele kulturelle Angebote, sei das in Städten oder eben auch in der breiten Fläche, dass wir noch große Burgenlandschaften haben in Deutschland. Also da ist die ganze große Vielfalt, die man erleben kann.
Auch wer außergewöhnliche, vielleicht abenteuerliche Übernachtungsangebote sucht, kann um die Ecke fündig werden, erzählt Marcella Müller von Katzensprung Deutschland.
Zum Beispiel in Hängezelten, Baumeln 2 Meter über dem Boden übernachten. Es gibt so Schlafwürfel, die an ungewöhnlichen Orten aufgestellt werden. Also zum Beispiel auf einer Burgruine oder im Schwimmbad oder im Museum. Oder auch sowas wie Baumhäuser und Schlaffässer.
Wer abgesehen vom Verzicht aufs Fliegen noch auf klimafreundliches Reisen achten will, kann sich dabei auch anschauen, ob die Unterkunft nachhaltig ist. Hier gibt es allerdings einen ziemlichen Zertifikate-Dschungel. Wer da nicht zu lange recherchieren will, für den hat Petra Thomas einen Tipp.
Unsere Faustregel ist immer, dass jedes Unternehmen, was schon mal ein Zertifikat erhalten hat, in der Regel engagierter ist als ein Hotel, das noch kein Zertifikat hat.
Dann könne man noch auf der Internetseite der Hotels nachschauen, ob sie ökologisch wirtschaften. Auch bei den Aktivitäten im Urlaub kann man auf die Umwelt achten.
Indem man wandert, Fahrrad fährt, mit Kanu, Kajak oder auch einem Kanadier unterwegs ist, auf dem Wasser oder eben segelt. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Aktivitäten, die mit ganz viel Respekt die Natur erkunden lässt und eben sowohl Spaß bringt, als auch zum Gesundheitsfaktor der Reise ja beiträgt.
Außerdem lässt sich bei solchen Unternehmungen an der frischen Luft hervorragend der Corona-Mindestabstand einhalten.
Mit Mindestabstand und ohne Maske. Vorschläge für den Katzensprungurlaub. Die Bevölkerung wird älter und die Menschen leben länger zu Hause. Auch deshalb steigt der Bedarf an barrierefreien Wohnungen immer weiter an. Aber das Angebot hält nicht mit. Neubauten dauern und den Altbestand umzubauen ist schwierig und kostspielig. Das spüren Menschen, die eine solche Wohnung dringend brauchen. Vivienne Leue mit einem Beispiel aus Nordrhein-Westfalen.
Dass sich das so schwierig gestaltet, habe ich jetzt so gar nicht vermutet.
Tanja Leibeck sucht für sich und ihren 12-jährigen Sohn in Bottrop eine neue Wohnung. Sie muss weitestgehend barrierefrei sein, denn ihr Sohn sitzt im Rollstuhl, erzählt sie am Telefon.
Was ich ja suche, ist ja natürlich im Erdgeschoss und mit möglichst wenig Stufen.
Ein paar Angebote gäbe es schon, aber die meisten Wohnungen seien entweder sofort weg oder sehr teuer.
Ich gucke wirklich täglich. Und ich finde das mittlerweile richtig kräftezehrend. Man hat ja auch noch einen Job und was anderes zu tun. Ne?
Michael Spörke vom Sozialverband Deutschland, kurz SOVD, in NRW, kann diese Erfahrungen nur bestätigen. Eine barrierefreie Wohnung zu finden sei
sehr, sehr schwer. In Nordrhein-Westfalen, selbst in diesem großen Land, in großen Städten, extrem schwer. Wenn Sie eine finden sollten, ist die meistens sehr, sehr teuer. Also schwierig zu finden. Und zu viel Geld.
Von den knapp 9 Millionen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen stammen mehr als 50% aus den Jahren 1949 bis 78. Dieser Altbestand ist meist nicht barrierefrei. Zwar gibt es für Umbaumaßnahmen wie dem Bau von Aufzügen Förderprogramme, aber den Zahlen nach werden ältere Wohnungen nur vereinzelt umgerüstet. Die Landesregierung in NRW geht deshalb davon aus, dass das Angebot an barrierefreien Wohnungen in den nächsten Jahren vor allem durch Neubauten wachsen wird. Die seit 2019 geltende neue Landesbauordnung schreibt die grundsätzliche Barrierefreiheit bei neuen Wohnungen vor. Sozialverbände wie der SOVD kritisieren allerdings, dass die Vorgaben der Landesbauordnung nicht weit genug gehen. Michael Spörke.
Barrierefreiheit wird definiert durch entsprechende DIN-Normen. Und das Land hat aber nicht alle diese DIN-Normen eingeführt, sondern man hat bestimmte hier mal und da mal rausgestrichen.
So müssen Wohnungen nicht rollstuhlgerecht sein, also das Bad nicht groß genug, damit man sich dort auch zum Beispiel mit einem Rollstuhl drehen kann.
Wir als Rollstuhlfahrer sind die kleinste Gruppe innerhalb der Menschen mit Behinderung. Es gibt viel größere Gruppen. Die größte Gruppe sind die Menschen mit Sinnesbehinderung, also sprich Hör- und Sehbehinderung. Und auch die haben Belange beim Wohnungsbau.
Hier geht es um farblich abgesetzte Geländer, um Treppen mit auffälligen Streifen oder Türklingeln, die mit optischen Signalen funktionieren. All das ist nicht vorgeschrieben, kann aber nach Ansicht der Politik nachgerüstet werden. In der Praxis, sagt Michael Spörke, müsse man sich dann allerdings mit dem Vermieter auseinandersetzen, was mal gut, aber auch mal schlecht laufen könne. Hinzu kommt: Viele Vermieter wissen offenbar nicht, was barrierefrei wirklich bedeutet. Die Verbraucherzentrale NRW hat voriges Jahr Angebote für barrierefreie Wohnungen auf Immobilienportalen untersucht.
Wir haben leider festgestellt, dass unsere Kriterien so gut wie nie eingehalten wurden. Manchmal auch nur wenige davon,
sagt Verena Querling, Referentin für Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale NRW.
Ein rutschfester Boden reicht nicht aus, eine ganze Wohnung barrierearm zu bezeichnen. Das wird aber oft gemacht, dass einzelne Dinge, auch ein Aufzug im Haus, schon ausreichend ist, um das Ganze als barrierearm zu bezeichnen.
Wirkliche Barrierefreiheit beinhalte aber,
dass der Verbraucher sich mit Mobilitätshilfen wie Rollstuhl oder Rollator oder Krücken in der Wohnung bewegen kann. Das heißt, die Türen müssen groß genug sein. Es dürfen keine Treppen innerhalb der Wohnung vorhanden sein. Auch Stufen in den Garten ist auch ungünstig. Was auch oft ein Problem ist, sind Schwellen, zum Beispiel auf dem Balkon.
Tanja Leibeck aus Bottrop hat ihre Anforderungen schon etwas heruntergeschraubt.
Also was ich halt stemmen könnte, ist so im Eingangsbereich. Was vor der Haustür wirklich 2 Stufen, das wäre ja so kein Problem. Ne?
Sagt sie und hofft, dass sie damit nun bald doch eine neue Wohnung für sich und ihren Sohn findet.
Die Suche nach einer barrierefreien Wohnung ist in Nordrhein-Westfalen eine große Hürde für Menschen, die darauf angewiesen sind. Buntstifte und Benzin, Farben und Wasserleitungen, das alles muss bleifrei sein. Sogar die Silvestertradition des Bleigießens ist in der EU seit 2 Jahren verboten. Laut Weltgesundheitsorganisation gehört das Schwermetall zu den 10 gefährlichsten Stoffen für Menschen. In Jagdmunition kommt es allerdings weiter vor. Seit mittlerweile 5 Jahren wird darüber debattiert, ob das Schießen mit Bleischrotmunition zumindest in Feuchtgebieten verboten werden soll. Stichtag für das schriftliche Votum aus den EU-Mitgliedstaaten ist übermorgen. Doch ein Streit innerhalb der Bundesregierung könnte das geplante Verbot verhindern. Benjamin Dirks erzählt die ganze Geschichte.
Der Wildtierforscher Oliver Krone war gerade im Naturpark Nossentiner Schwinzer Heide. Ein grünes Paradies, das zur Mecklenburgischen Seenplatte gehört. Aber Krone war nicht zum Vergnügen in diesem Wald-, See- und Flussgebiet. Auf der Rückfahrt berichtet er aus dem Auto vom traurigen Anlass seines Besuchs.
Ich habe gerade 2 tote Seeadler abgeholt, die dort gefunden wurden. Und die sind nach wie vor auch dort selten und bedroht. Deswegen ist also jeder Wegfall eines adulten Vogels ein Problem, weil dann auch das lokale Brutpaar dort keinen Nachwuchs produzieren kann. Und häufig genug sterben die Seeadler nach wie vor an einer Bleivergiftung.
Grund dafür ist bleihaltige Jagdmunition, vor allem Bleischrot, mit dem Enten und Gänse, aber auch invasives, also gebietsfremdes Wild wie Marderhunde und Waschbären geschossen werden. Der Seeadler frisst liegengebliebene Innereien von Wildtieren oder nur angeschossene und dadurch geschwächte Vögel. So gelangt das hochgiftige Blei in seinen Organismus und kann ihn erblinden oder ersticken lassen. Oliver Krone ermittelt die Todesursachen am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung.
Jeder dritte tot aufgefundene Seeadler ist an einer Bleivergiftung gestorben. Und in vielen Fällen finden wir noch Geschossrückstände im Magen oder im Kopf des Adlers.
Rund 20.000 Tonnen Blei aus Jagdmunition landen in der EU jedes Jahr in der Landschaft, überschlägt die Europäische Chemikalienagentur. 1 Million Wasservögel stürben jedes Jahr daran. Das Blei belastet auch Mensch und Umwelt. Deshalb will die EU-Kommission nun zumindest die Verwendung von Bleischrot in Feuchtgebieten europaweit verbieten. Aber das Verbot droht zu scheitern. Denn Deutschland hat angekündigt, sich zu enthalten. Der Grund? Das Bundesumweltministerium und das Landwirtschaftsministerium können sich nicht einigen. Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, hat eigens einen Brief an ihre christdemokratische Amtskollegin aus dem Agrarressort, Julia Klöckner, geschrieben, um sie von dem Verbot zu überzeugen. Aber die sperrt sich. Zum Ärger von Umweltschützern.
Wir glauben, dass das Ministerium sehr nah an der Jagdlobby und insbesondere auch an Einzelinteressen gelagert ist. Wir bitten dringend die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, diesem europaweiten Verbot von bleihaltiger Munition in Feuchtgebieten zuzustimmen.
Sagt Diana Pretzel von der Umweltschutzorganisation WWF. Das Landwirtschaftsministerium hält auf Anfrage dagegen, dass bleifreies Stahlschrot Tiere womöglich nicht so schnell töte wie Bleischrot und deshalb dem Tierschutz entgegenstehe. Das Ministerium beruft sich auf Studien der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- und Sportwaffen, kurz DEFA. Es gibt aber ebenso Studien, die zu dem Schluss kommen, dass man sehr wohl ohne Blei auskomme. In Deutschland ist das Jagen mit Bleischrot in und über Gewässern in allen Bundesländern bis auf Hamburg und Bremen ohnehin längst verboten. Das Ministerium stößt sich allerdings auch daran, dass die EU mit dem Begriff Feuchtgebiete und einer Pufferzone darum eine größere Verbotszone ziehe, als es die enger definierten Gewässer seien, für die das Verbot bisher in Deutschland gelte. Damit folgt Ministerin Klöckner den Argumenten des Deutschen Jagdverbands.
Wenn es nach der Definition der EU-Kommission geht, dann wäre praktisch auch eine Wasserpfütze auf dem Acker oder der Goldfischteich im Nachbarsgarten ein Feuchtgebiet. Und überall dort wäre dann eben auch der Einsatz von Bleischrot verboten.
Sagt Thorsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband. Allerdings ist auch die Jägerschaft in dieser Frage uneins. Elisabeth Emmert, die Vorsitzende des Ökologischen Jagdverbands, stört sich nicht an der Formulierung der EU-Kommission.
Wir wären ja dafür, dass man überhaupt auf Bleischrot und Bleimunition verzichtet. Darum sehe ich das nicht als Problem. Das ist halt ein Problem für die, die an sich weiter mit Blei jagen wollen.
Und die könnten ein EU-weites Verbot nun mit Hilfe des Landwirtschaftsministeriums zumindest noch verzögern.
Die EU-Abstimmung über Bleischrotmunition für die Jagd steht bevor und es könnte sein, dass Deutschland nicht mitzieht. Der Bayer-Konzern musste sein Herbizid Glufosinat im Zuge der Fusion mit Monsanto an BASF abtreten. Der Wirkstoff kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das ungeborene Kind schädigen. Aber immer noch werden erhebliche Mengen davon exportiert. Kein Einzelfall. Am Telefon ist Susanne Haffmanns vom Pestizidaktionsnetzwerk PAN. Guten Tag, Frau Haffmanns.
Ja, schönen guten Tag, Frau Kuhlmann.
PAN setzt sich ja zusammen mit anderen Organisationen dafür ein, den Export verbotener Pestizide zu stoppen. Warum?
Wir sehen eine ganz große Gefahr für andere Länder. Also bei uns werden Pestizide bewertet und dann EU-weit genehmigt. Und die EU prüft beispielsweise, ist dieser Wirkstoff krebserregend? Kann er das ungeborene Kind schädigen? Und anhand vieler Kriterien wird geguckt, ja, das kann hier genehmigt werden in der EU oder nicht. Und wir sehen, dass obwohl Wirkstoffe EU-weit aufgrund ihrer Gefährlichkeit für die Umwelt und die Gesundheit verboten sind, dennoch von EU-Ländern exportiert werden. Das heißt, wir sehen, dass Firmen gute Geschäfte machen mit dem Export hier verbotener Pestizide. Das wird nicht nur von uns kritisiert, sondern das wird auch von Menschenrechtsexperten der UN kritisiert. Die sagen, hier findet eine Externalisierung der Umweltbelastung und der Gesundheitsgefährdung statt. Das machen vor allen Dingen wohlhabende Länder und die Leidtragenden sind vielfach Länder, wo Armutsbedingungen herrschen.
Der Industrieverband Agrar, den wir vergebens um ein Gespräch gebeten haben, teilt mit, die deutschen Hersteller hätten in der vergangenen Saison abermals weniger Pflanzenschutzmittel verkauft. Ist tatsächlich die gesamte Wirkstoffmenge gesunken oder sind die Präparate jetzt vielleicht höher konzentriert?
Grundsätzlich stimmt das. Wir sehen in den letzten Jahren einen Rückgang, vor allen Dingen auch was den Inlandsabsatz angeht. Und das können wir jetzt erstmal begrüßen, weil wir auch sehen, dass es natürlich andere Verfahren, nicht chemische, vorsorgende Verfahren im Pflanzenschutz gibt oder auch biologische Verfahren, die wirksam sind und die Umwelt und die Gesundheit sehr viel besser schützen. Aber Sie haben es angesprochen, wir sehen auch, dass die Wirkstoffe, die heutzutage auf dem Markt sind, zum Teil viel toxischer sind. Das heißt, wenn wir das vergleichen heute und vor 20 Jahren, kann man nicht einfach die Mengen miteinander vergleichen. Ich will das kurz, ein Beispiel ist Beta-Zyflotrin, das ist ein Pyretroid. Da kann man sagen, oh, das exportieren wir ja bloß in Mengen von 25 Tonnen, das klingt ja nicht viel. Aber mit 25 Tonnen kann man rein rechnerisch 500 Milliarden Bienenvölker, 500.000 Bienen abtöten. Das heißt, diese Wirkstoffe sind unglaublich wirksam und wirken natürlich nicht nur auf die Schädlinge, sondern auch auf Nützlinge und sie finden sich in Gewässern wieder und sie belasten auch die Menschen vor Ort.
Was hieße das dann für die Praxis in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo die Leute das Produkt vielleicht erst anmischen müssen, unter Umständen ohne richtig lesen zu können, wie das geht?
Von unseren Partnern, wir sind ein Netzwerk, wir sind vertreten überall in den Regionen. Wir hören von unseren indischen Partnern, von unseren afrikanischen Partnern immer wieder die Berichte, dass beispielsweise die Pestizide umverpackt werden. Die werden einfach in kleine Tütchen gefüllt, da ist gar kein Etikett drauf. Oder sie werden in Colaflaschen umgefüllt. Es kommt zu Verwechslung und dann zu Todesfällen. Aber auch, die werden angewandt, sind hier zugelassen mit worden, beispielsweise mit Schutzkleidung, mit Filter in den Traktoren, mit Brille und Handschuh und Vollanzug. Und dort werden sie ausgebracht von Menschen in T-Shirts. Und die Gefährdung ist eine ganz andere.
Sie haben die schonenden Methoden eingangs erwähnt. Warum werden die nicht exportiert oder werden sie das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also immerhin ist die Aufmerksamkeit auf agrarökologische Verfahren, auf sehr gestiegen. Und wir sehen auch beispielsweise auf FAO-Ebene, auch dort kann man sich informieren. Also FAO ist die Weltagrarorganisation der Vereinten Nationen, dass dort einiges bemerkt worden ist und gefördert worden ist in den letzten Jahren. Aber leider lässt sich nach wie vor sehr viel Geld mit Pestiziden machen. Die Lobby der Pestizidwirtschaft ist immer noch sehr groß.
Gift fürs Ausland. Das Pestizidaktionsnetzwerk fordert einen Exportstopp für verbotene Pestizide. Soweit das Gespräch mit Susanne Haffmanns von PAN. Danke nach Hamburg.
Gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wenn Straßen sich bei einem heftigen Sommergewitter in Sturzbäche verwandeln und Kanaldeckel auf sprudelnden Wassersäulen schweben, bleiben Keller auch nicht verschont. Einen hundertprozentigen Schutz vor Landunter im Haus gibt es zwar nicht, aber manche Wasserwege ins Gebäude lassen sich wirkungsvoll abriegeln. Der Verbrauchertipp von Bernd Debus.
Karl ist in der Steiermark aufgewachsen, lebt aber schon lange am Niederrhein. Die Gegend ist flach wie ein Brett. Und genau das war das Problem, als ein Starkregen über seinem Wohnort niederging. Innerhalb von Minuten stand das Wasser im Garten Zentimeter hoch. Der einzige Ablauf war die Treppe, die vom Garten in den Keller führt.
Das Wasser ist so stark runtergelaufen, dass innerhalb kurzer Zeit im ganzen Keller rund 15 Zentimeter Wasser war.
Im Keller waren zwei kleine Einliegerwohnungen untergebracht. Bodenbeläge, Möbel, Türen, Türrahmen, alles war vom Wasser aufgequollen und ein Fall für den Container. Fatma Öksüz ist Starkregenexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Sie sieht die Ursache für überschwemmte Keller oft auch bei Architekten und Planern.
Das Haus müsste so gebaut werden, dass das Haus etwas höher sitzt als der Garten.
Aber Regenwasser kann nicht nur von außen in ein Gebäude hineinlaufen, es kann ein Haus auch von innen fluten, über das Kanalnetz und die Abwasserleitungen. Das Phänomen nennt sich Rückstau.
Da müssen Sie sich fragen, hat mein Haus ein Rückstaurisiko? Das hat es dann, wenn Sie Räumlichkeiten unterhalb des Straßenniveaus im Haus haben.
Zum Rückstau kommt es, wenn mehr Wasser vom Himmel fällt, als die Kanäle schlucken können. In kurzer Zeit ist der Kanal im wahrsten Sinne des Wortes voll und das Wasser steht auf der Straße. Was dann passiert, hat etwas mit dem Prinzip der kommunizierenden Röhren zu tun.
Es sagt einfach, wenn ein Kanal voll läuft, dann läuft es bis zum Straßenniveau in allen Rohren, die daran angebunden sind, genau gleich voll.
Gibt es im Keller ein Waschbecken oder ein Abflussrohr für eine Waschmaschine, dann sprudelt es dort heraus wie aus einem kleinen Springbrunnen. Das einfachste Gegenmittel ist eine Rückstauklappe.
Eine Rückstauklappe lässt Abwasser in Strömungsrichtung ungehindert abfließen, sperrt aber den Rückweg durch diese Klappen ab.
Eine Rückstauklappe kostet, so die Expertin, zwischen einigen hundert bis zu 1.500 Euro. Befindet sich im Keller zusätzlich eine Toilette, dann kommt Gegenmittel Nummer 2 zum Einsatz, die Hebeanlage.
Eine Hebeanlage pumpt das häusliche Abwasser über das Straßenniveau. Von dort wird es dann weiter in den öffentlichen Kanal gepumpt.
Das Abwasserrohr aus dem Keller verläuft dann nicht in direkter Linie unterirdisch zum Kanal, sondern strebt zunächst senkrecht nach oben, vollführt vor dem Haus oberirdisch einen schwungvollen 180-Grad-Bogen und geht erst dann wieder abwärts Richtung Kanal. Wichtig ist der Bogen über dem Straßenniveau. Den überwindet kein Rückstau. Der Preis einer Hebeanlage?
Circa 3.500 oder 4.500 Euro als groben Rahmen.
Zusätzlichen Schutz bietet eine Elementarschadenversicherung. Die kostet im Schnitt 100 bis 150 Euro jährlich. Auch Karl hatte so eine Versicherung. Trotzdem, den ganzen Ärger wollte er kein zweites Mal haben. Er hat deshalb die Terrasse höher gelegt, sodass sie jetzt zwischen Garten und Haus einen kleinen Schutzdamm bildet.
Ich möchte es nicht mehr nur mehr erleben. 15 Zentimeter Wasser im ganzen Keller. So viel ist da runtergelaufen.
Der Verbrauchertipp von Bernd Debus. Wenn Wildschweine den Weg queren, sollte man laut Deutschem Jagdverband nicht unbedingt auf sein Recht pochen. Wildschweine haben immer Vorfahrt. Das heißt, wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin und auf eine Rotte treffe, dann sollte ich nicht versuchen, da durchzufahren. Das könnte blaue Flecken geben, sagte Jagdverbandssprecher Thorsten Reinwald heute. Deutsche Touristen als Corona-Superverbreiter? Ein Thema gleich in den Informationen am Mittag mit Philipp May am Mikrofon. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Tschüss.